Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das Urteil von Andrea Trinchieri nach dem 6. BBL-Spieltag fiel vernichtend aus. 74-91 hatte Brose Bamberg bei den MHP Riesen Ludwigsburg verloren. Die Vorstellung seiner Jungs laut Trainer peinlich und indiskutabel. Er drückte es allerdings etwas weniger diplomatisch aus. Und nach der bereits zweiten Saisonniederlage herrscht jetzt also dicke Luft im Bamberg. Ebenso wie bei den weiter kriselnden Ratiopharmen Ulm. Freude dagegen bei Bayern und auch bei Alba. Bei uns ist Lukas Robert, unser Kollege von der BIK, und mit dem fassen wir den 6. Spieltag zusammen. Hallo Lukas.
Servus.
Dann fangen wir doch auch gleich mal bei dieser 74-91 Niederlage der Brose Bamberg in Ludwigsburg an. In den Arsch hätte man ihn getreten, so sagte Andrea Trinchieri etwas unfein. Wie kam es dazu?
Ludwigsburg hat eigentlich gespielt, wie man es erwarten konnte. Intensiv, gallig, defensiv stark. Man hat alles auf dem Parkett gelassen, was es zu geben hatte. Das Wurfglück war vielleicht das ein oder andere Mal auf Seiten von Adam Waliszkowski und Co. Aber Bamberg wirkte im ersten Viertel schon irgendwie von dieser Intensität etwas arg überrascht. Was ja jetzt nichts Neues ist, dass Ludwigsburg irgendwie defensiv intensiv spielt. Bamberg hat es aber nicht geschafft, da sein Spiel aufzuziehen. Gerade unterm Korb hat Luka Mitrovic zwar den einen oder anderen Punkt gemacht, aber die Big Men der Bamberger, eben Mitrovic oder Radosevic und auch Augustin Rubit, die haben den Ludwigsburger nicht da, die haben sie nicht dominieren können, obwohl sie ja qualitativ alle drei deutlich besser sind. Aber Ludwigsburg hatte da eben das Team die bessere Einstellung an den Tag gelegt und hat da eben mit den Zuschauern einen Kampf gezeigt, der da letztlich Bamberg schon zur Pause relativ deutlich in Rückstand sah. Und anders als in den letzten Jahren, wo es ja auch oftmals enge Spiele zwischen Ludwigsburg und Bamberg waren, hat eben Ludwigsburg gezeigt, dass sie so ein Ding nach Hause bringen können und Bamberg nicht mehr ins Spiel kommen lassen.
Wird jetzt Trinchieri mit dieser Brandrede seine Mannschaft wieder auf den richtigen Kurs bringen? So öffentliche Kritik, wirkt das bei den Spielern?
Also letztlich lag Bamberg mit 22 Punkten zeitweise zurück, kam dann nochmal ran einstellig, aber hat es nicht gedreht. Also die Einstellung und dass man sich rankämpfen wollte, war in einer gewissen Art und Weise schon da. Bei Bamberg stimmt aber vieles nicht. Also der Kader ist wirkt nicht ganz ausgeglichen, nicht ganz perfekt, und dass Bamberg irgendwie da noch was machen will, ist wahrscheinlich das offenste Geheimnis der ganzen Bundesliga. Mhm. Also da wird sicherlich noch was passieren. Mit Sicherheit hat seine Mannschaft da bei weitem nicht den besten Job gemacht. Es haben aber auch jetzt nicht alle super schlecht gespielt. Also Elias Harris ist verletzt, der war gerade auf den deutschen Positionen eine wichtige Komponente. Dazu hatten am Samstag zwei Youngster gespielt, in Louis Olinde und Edin Edigini. Da war nicht viel von Bamberg, was da kam, weil die Etablierten eben einfach nicht so gut gespielt haben. Mit Sicherheit wird jetzt in den nächsten Spielen da wieder mehr Dampf im Bamberger Kessel sein, gerade weil man ja auch nur selbst auf Platz 8 rangiert. Aber das nächste Spiel von Bamberg ist gegen Berlin, also da könnte es nochmal Feuer geben von den Berlinern. Aber Bamberg braucht noch eine Weile. Andrea Trinchieri hatte es, als er noch zufriedener war, am Donnerstag auch gesagt, nach dem Spiel in Athen, dass man eben am Anfang einer längeren Reise wäre, weil dieser Umbruch eben doch deutlich länger Zeit in Anspruch nehmen würde als vermutet oder erhofft. Bamberg ist sicherlich auf einem anderen Niveau wie Ulm, was den Umbruch angeht, aber so ganz zufrieden können die beide nicht sein, weil sie da einfach nicht die Möglichkeiten aus ihrem Kader rausbringen, zur Geltung bringen, das Spielerpersonal verspricht.
83-93 hatte man ja auch schon in Athen auf Seiten der Bamberger verloren. Jetzt stehen zwei Europa-League-Spiele an und das Duell gegen Alba. Du hattest es schon angesprochen. Alba dagegen, genaue Gegenteil an diesem Wochenende, 95-61 gegen die Oettinger Rockets. Also die mal richtig schön vermöbelt.
Ja, richtig schön vermöbelt, und Alba hat gezeigt, dass eben diese Qualität, die Berlin von Anfang an aufs Parkett bringt, das ist toll. Also Berlin anzugucken macht Spaß. Das Team ist gut. Sie haben jetzt insgesamt 2 Saisonniederlagen. Sie haben zu Hause gegen Bremerhaven verloren und dann jetzt im Eurocup in Krasnodar. In Krasnodar kannst du auf jeden Fall verlieren und gegen Bremerhaven, das war ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das war ja knapp und bitter. Gegen Erfurt, die haben sicherlich ein gutes Team, was auch den einen oder anderen Sieg entführen kann, aber bisher habe ich es noch nicht gesehen, dass die Oettinger Rockets eben auch gegen ein Spitzenteam über 4/4 siegfähig sind. Das haben sie auch leider am Wochenende gezeigt. Mhm. Berlin mit im Stil einer Klasse-Mannschaft da eben nichts anbrennen lassen und vor allem im letzten Viertel da, das war letztlich noch mitentscheidend, das letzte Viertel mit 22 Punkten Differenz gewonnen, also ja.
6. Sieg im 7. Spiel, so rum wollte ich das formuliert haben, die Alba. Also jetzt Spitzenreiter und auch davon profitiert, dass Würzburg nämlich die erste Saisonniederlage kassiert hat, 71-73 in Braunschweig.
Da hat nicht so viel funktioniert, wie erhofft. Also Würzburg kam in der Crunch-Time nochmal stark zurück, allen voran Robin Benzing, der ja auch in den ersten Spielen immer der Topscorer war, hat da jede Menge dagegen geschmissen, um die drohende Niederlage zu verhindern. Aber wenn man aufs Scoreboard guckt, Robin Benzing mit 29 Punkten sicherlich super. Und endlich sind auch bei ihm mal die Dreier gefallen, neben den Freiwürfen. Aber dann kommt Mo Stuckey mit 12 und alle anderen haben 6 oder weniger. Das ist natürlich zu wenig. Also Benzing und Stuckey zusammen sicherlich sehr, sehr gut. Aber der Rest dann, wenn du nur 6 Punkte machst als drittbester Scorer, das ist natürlich vom Scoring her viel zu wenig. Und die Braunschweiger waren da ein bisschen besser, ein bisschen ausgeglichener und hatten da ja mit Scott Atherton den Mann, der sie da so zum Sieg getragen hat. Auch der hat 29 Punkte gemacht. Und Braunschweig hat sich da verdient, den zweiten Saisonsieg geholt und den Tabellenführer gestürzt. Es gibt sicherlich Selbstvertrauen im weiteren Kampf um den Klassenerhalt.
Das ist absolut. Würzburg also jetzt nur noch auf Platz 2. Punktgleich mit den Fraport Skyliners Frankfurt und die haben am Wochenende zum Abschluss des Spieltags zu Hause Medi Bayreuth geschlagen, 72-68.
Verdienter Sieg, vor allem aufgrund der ersten Hälfte. Das war eine defensiv starke Leistung der Jungs von Gordon Herbert. Philipp Scrub hat da die Mannschaft abermals wieder als Topscorer angeführt, aber die Defensivleistung, wie gesagt, in der Halbzeit 1 war sehr, sehr gut. Da haben sie die Zone dicht gemacht, bei Reutz sind die Dreier nicht gefallen und so, dass sie sich da insgesamt 20 Punkte Vorsprung herausgespielt hatten zeitweise. Bayreuth ist dann vor allem im dritten Viertel nochmal stark zurückgekommen und stark aus der Kabine gekommen, um da das Spiel nochmal zu drehen. Letztlich hat es aber nicht geklappt, weil Phil Scrub wenige Sekunden vorm Ende den Dagger drauf gemacht hat. Das hat dann da, die Aufholjagd von Bayreuth wurde nicht belohnt, aber zumindest aufgrund der ersten Hälfte wäre da auch, der Sieg für Frankfurt war deutlich verdienter gewesen, den haben sie eingefahren, die Defensive stimmte und Frankfurt ist so ein bisschen die positive Überraschung der Saison, denn die Rotation ist nicht tief und trotzdem haben sie jetzt mit 5 Siegen und auch gerade gegen Bayreuth, das ist ja auch keine Laufkundschaft, da schon gezeigt, dass sie da in dieser Saison wieder deutlich weiter oben anklopfen, als sie das letztes Jahr im hinteren Tabellenmittelfeld gemacht haben.
5 Siege haben auch die Bayern auf dem Konto und den 5. jetzt am Wochenende eingefahren. Allerdings war das ein ziemliches Stückchen Arbeit bei den Eisbären Bremerhaven, nämlich am Ende 85-83. Das war knapp.
Ja, vor allem der entscheidende Punkt fiel eine Sekunde vor Schluss. Also das war schon, zwar haarscharf vor der Verlängerung, aber dieses Spiel hat 2 Sachen gezeigt, die bisher im Saisonverlauf auf beiden Seiten schon so ein bisschen zu sehen waren. Bremerhaven hat ja gegen Berlin schon gezeigt, dass sie, wo sie auch in Berlin gewonnen hatten, dass sie da gegen Spitzenmannschaften absolut konkurrenzfähig sind, dass sie oftmals die richtigen Verteidigungsformationen finden in der Zone und ihrerseits dann den Dreier hochprozentig treffen können. Sie haben gestern 13 Distanzwürfe den Bayern in den Korb genagelt. Die haben ihrerseits nur 4 getroffen und das ist dann so die zweite Schlussfolgerung. Denn die Flügel von München, die sind nicht so treffsicher aus der Distanz, wie sie es wahrscheinlich bräuchten, um dann auch gegen defensiv starke Mannschaften immer zu gewinnen. Also wenn der Gegner den Bus nicht in der Zone parkt, dann gewinnt Bayern, aber wenn er ihn in der Zone parkt, dann wird es ein bisschen knapper. Mhm. Gestern wurde es sehr knapp, Bayern hat nur 4 Dreier getroffen und das war letztlich ja dann das entscheidende Ding, weswegen Bremerhaven auf Augenhöhe war. konnte aber im Eventspiel, sie haben ja in Bremen gespielt, um da mehr Zuschauer in die Halle zu bekommen, 7000 waren da, die haben ein tolles Spiel gesehen, aber kein Bremerhavener Sieg, die ja letztlich aufgrund dieses Buzzerbeaters von Devin Booker eine Sekunde vor Schluss unterlegen sind.
Die Bayern damit auf Platz 4, die Eisbären Bremerhaven auf Platz 15 und die Ratiopharm Ulm, du hattest es vorhin schon erwähnt, die haben wieder verloren, 83-94 bei den EWE Baskets Oldenburg.
Es wurde so ein bisschen geschrieben, dass es anscheinend die Revanche sein würde für das Halbfinale aus von Ulm gegen Oldenburg in der letzten Saison in den Playoffs. Davon halte ich jetzt nicht unbedingt viel, weil da viel Spielerpersonal gewechselt ist und man außerdem ja mit einem Saisonsieg nicht zwangsweise einen Playoff aus revanchieren kann. Aber hat auch so oder so nicht geklappt. Oldenburg stark, Rasit Mahal-Basic, der Center, stark, viele Punkte, oftmals das Doppeln auf sich gezogen und dann den freien Mann gefunden. In der Ulmer Defensive stimmte vieles nicht. In der Offensive lief es dann, 83 Punkte, schon ein bisschen besser, aber man muss auch klar sagen, Isaac Fotu, 26 Punkte, mit Abstand bester Mann, das ist, ja, also der Fotu ist sicherlich toll, wenn der integriert ist in der Offense, aber der ist doch eigentlich sehr, sehr limitiert, der bringt Energie und Rebounds und macht die Abpraller halt rein. Mhm. Wenn das dann mit Abstand bester Mann ist, dann stimmt dein Offensivsystem halt noch nicht so gut. Das hat Ulm bewiesen, sie sind immer noch eine Großbaustelle. Licht ist da schon am Ende des Tunnels, aber man sieht noch nicht genau, wie schnell das denn näher kommt. Ulm braucht noch eine Weile.
Ulm derzeit auf Platz 14, Oldenburg auf Platz 7 und dran an den Plätzen für die Playoffs. Da sind die Telekom Baskets aus Bonn, die sind 9. in der Tabelle und die haben sich an diesem Wochenende 84-91 bei den zu Hause gegen die Mitteldeutschen vom Mitteldeutschen BC dann mit einer Niederlage aus der eigenen Halle verabschiedet.
Ja, bitter. Also der Mitteldeutsche BC hat als Aufsteiger gezeigt, im Gegensatz zu Erfurt, die aber natürlich auch schon Verletzungsprobleme hatten, dass man eben konkurrenzfähig ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau und dass man eben auch solche Spiele gewinnen kann. Also letzte Woche haben sie in Tübingen gewonnen nach Verlängerung. Also die geben auswärts sich nicht geschlagen, die geben da keinen Zentimeter Preis. Und genau das gleiche Konzept haben sie eigentlich auch in Bonn gefahren. Und dieses Spielsystem mit einem ausgeglichenen Kader hat Weißenfels erneut zum Erfolg geführt und man ist jetzt selber so ein bisschen sicher, also man ist im Tabellenmittelfeld, man ist sicherlich aber zufrieden mit dem Saisonstart. Also 6 Spiele, 3 Siege ist absolut in Ordnung und vor allem das einzige Ziel des MBC ist ja, dass man nicht absteigt in diese Saison, zumindest das offiziell kommunizierte. Deshalb, da sind sie auf einem guten Weg, sie sind stark bisher und zeigen so ein bisschen, okay, dass man im oberen Mittelfeld mitkommt und es dürfte wenn die Saison so weiterläuft, eine sehr, sehr sorgenfreie Saison in Sachsen-Anhalt werden.
Einen ganz wichtigen Sieg gab es für die Göttinger, 86-60 zu Hause gegen Science City Jena. Allein, dass die Göttinger gewinnen vom Tabellenstand, schon eine Überraschung, dass sie so hoch gewinnen, eine noch größere.
Ja, also Göttingen ist nach wie vor Vorletzter, dementsprechend natürlich waren sie nicht der Favorit gegen Jena, aber dass langsam der erste Sieg kommen würde, hatte sich in den letzten Wochen schon so ein bisschen angedeutet. Sie waren ja gegen Bamberg schon, jetzt nicht kurz vorm Sieg, aber kurz davor, dass man eben da mehr oder weniger gleichbedeutend in die Schlussphase ging und da eben auch eine Chance auf den Sieg hatte. Jetzt der erste Saisonsieg, das ist sicherlich befreiend für Göttingen. Und Jena hat in der letzten Woche an dem Doppelspieltag sehr, sehr gut gespielt. Da haben sie ja 2 Siege mit Neuzugang Masaika eingefahren. Der war jetzt am Samstag in Göttingen nicht gut. Der hat nur 5 Punkte gemacht. Und im Göttingen seinerseits eben, offensiv nahezu wie aus einem Guss. Und das war schön anzugucken. Göttingen verdient gewonnen. Und da nicht nur sich selbst ein bisschen befreit und den Anschluss nach oben hergestellt, auch wenn es natürlich mit einem Sieg jetzt auch nicht so schwer war, aber gleichzeitig den Druck auf Tübingen, weil die ja immer noch auf ihren ersten Saisonsieg warten, weiter erhöht, sich selbst aber damit etwas Luft verschafft.
Und dann gucken wir noch auf Tübingen, 98-110 bei den Gießen 46ers verloren, Highscoring-Game, das war schon fast NBA-like, zumindest vom Ergebnis her.
Ja, Dreier. Gießen hat 53% seiner Distanzwürfe getroffen. Das ist natürlich ein brachialer Wert. Wenn auch Tübingen hat mit 44% jetzt keinesfalls einen schlechten Tag erwischt. Aber wenn der Gegner natürlich so sehr die Lichter ausschießt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Gießen hat eine gute Partie gezeigt und Tübingen kam seinerseits, Barry Stewart jetzt nach langer Verletzungspause wieder zurück, aber man war am Ende nicht da. Also das war über 35, 36 Minuten immer mal wieder ein intensiver Schlagabtausch. Am Ende hat sich Gießen etwas abgesetzt und Tübingen konnte da nicht so wirklich nochmal Schritt halten. Gießen belohnt sich verdient mit dem Sieg, kann da weiterhin aufatmen. Das war ja aus Gießener Sicht kein sehr guter Auftakt in die Saison, aber jetzt nach 6 Spielen hat man eben auch 3 Siege auf dem Konto, ausgeglichene Siegbilanz. Das ist dann sicherlich in Ordnung für die Hessen. Tübingen, da brennt ein bisschen der Baum, denn der Kader steht eigentlich für deutlich, deutlich mehr, als da am Tabellenende sieglos zu stehen. Es wurde ja sogar ein bisschen gemunkelt, ob denn da vielleicht der Sprung eben auch raus aus dem Abstiegskampf rein in den Playoff-Kampf von dieser Saison erfolgen könnte. Nach 6 Spielen muss man sagen, nee, der gelingt gar nicht. Also Tübingen schwach, deutlich schwächer, als der Kader es vermuten würde. Und da muss jetzt bald der erste Sieg her, denn die Unruhe in Tübingen ist immer ein bisschen geringer als in anderen Standorten. Letztes Jahr wurde ja in der kritischsten Saison der Vertrag mit Headcoach Tyron McCoy um 2 Jahre verlängert. Aber da sollte man, wenn man auch mal wieder ein bisschen Luft haben will und eben nicht nur immer auf Sieg spielen müssen, auch gewinnen.
Also gucken wir mal, wann es denn mal der Fall sein wird, dass mal wieder gewonnen wird. Wir werden es verfolgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. BBL, großes Thema bei uns. Lukas Robert, ein sehr gern gesehener Experte, der Kollege von der BIG. Lukas, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.